RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Tim Korge. Die jüngsten Bemühungen der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen sind offenbar gescheitert. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte die Antwort der Hamas auf seinen Vorschlag völlig inakzeptabel. Die Hamas akzeptierte zwar eine 60-tägige Feuerpause und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln, verlangte aber auch Änderungen im Plan, unter anderem, dass sich das israelische Militär vollständig aus Gaza zurückzieht. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Hamas lehne Witkoffs Vorschlag ab. Deshalb werde der Krieg gegen sie fortgesetzt. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das hat Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitgeteilt. Es ist das erste persönliche Treffen von Merz und Trump. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus, hieß es. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Die sollen am Mittwoch in Kraft treten. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Daran nahm auch Bundesinnenminister Dobrindt teil. Außerdem wurden eine Infotafel enthüllt und ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Der 29-jährige Polizist Ruven Lauer war vor genau einem Jahr von einem mutmaßlichen Islamisten attackiert worden und gestorben. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein besetztes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Dutzende Menschen waren in das Objekt eingedrungen. Georg Stefan Russeff, RBB 24.
Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung bei der Berliner Polizei ein, dass ein Kantinengebäude auf dem ehemaligen Stasi-Areal an der Ruschestraße von Aktivisten besetzt wurde. Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale von München mit 5:0 gegen Inter Mailand durch. Aus München Edgar Endres.
Für diese Finalleistung gibt es nur ein Wort aus Pariser Sicht: superb. Es war eine großartige Leistung von der ersten Minute an. Inter nie mit einer Chance vor den 65.000 Zuschauern und schon nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Damit holt Paris erstmals den Champions League-Titel mit einer super eingespielten Mannschaft und dem Mann an der Seitenlinie, Luis Enrique.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Tagsüber wechselhaft mit teils unwetterartigen Schauern oder Gewittern und Temperaturen bis 29 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorweg eine amtliche Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Es treten schwere Gewitter mit starkem Regen und Hagel auf. Außerdem muss mit plötzlich auftretendem Aquaplaning gerechnet werden. Und so sieht es auf den Straßen zurzeit aus. Die A3 Oberhausen Richtung Köln ist zwischen Mettmann und Kreuzhilden nach einem Unfall gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort, Dortmund ist zwischen Duisburg-Barl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis Montag früh gesperrt. Die A67 Mannheim Richtung Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist hier eingerichtet. Und die B14 Herrenberg Richtung Stuttgart ist zwischen Heslacher Tunnel und dem Marienplatz nach einem Unfall im Tunnel gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Ein neuer Monat hat begonnen. Philipp Kaber begrüßt Sie aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Und inzwischen ist Sonntag, der 1. Juni. Polen steht heute vor einer wichtigen Entscheidung. Heute ist die Stichwahl um das Präsidentenamt. Wer wird sie gewinnen? Rafał Trzaskowski, Kandidat der Bürgerplattform, pro-europäisch, liberal und bekannt als Stadtpräsident von Warschau, oder der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei, Karol Nawrocki. Auch viele Polen, die in Deutschland leben, werden zur Wahl gehen oder haben zumindest ein Interesse an dieser Wahl. Mein Kollege Thomas Carlos hat sich mal in Düsseldorf unter Polinnen und Polen umgehört.
Der polnische Supermarkt im Neusser Süden ist gut besucht. Auf einem Areal so groß wie ein halbes Fußballfeld reicht das Sortiment von polnischem Bier über schlesische Wurst bis zu Süßigkeiten und Marmelade. Die Kunden bekommen hier sogar polnische Babynahrung und eingelegte Gurken aus Polen. Zwischen den weitläufigen Regalen und Tiefkühltheken ist die polnische Präsidentschaftswahl durchaus ein Thema, sagt Kamila.
Obwohl ich in Deutschland wohne, aber trotzdem ist es schon wichtig.
Die 63-Jährige lebt seit mehr als 30 Jahren hier und über polnische Medien verfolgt sie ganz genau, wie der Wahlkampf in ihrer alten Heimat läuft. Was sie am meisten nervt, ist der Umgang der Präsidentschaftskandidaten untereinander.
Das tut weh, wie man sich gegenseitig kämpft. Also das ist überhaupt nicht schön. Das ist keine gute Vorbildung für andere Länder. Das gefällt mir nicht, wenn jemand schlecht spricht über der andere. Und das ist ständig und immer wieder und immer wieder. Man hört nur die schlechte Sagen über die andere Partei. Also so sollte nicht sein.
Kamila spielt damit auf die persönlichen Angriffe an, die beide Konkurrenten in den vergangenen Tagen auf den jeweiligen politischen Gegner abgefeuert haben. Teilweise komplett unter der Gürtellinie. Auf die Chancen von Schafskowski und Nawrocki angesprochen, meint sie.
Das ist so eine 50-50 eigentlich. Ne?
Marcin steht an der Wursttheke an. Als gebürtiger Oberschlesier kennt er sich aus mit diesen polnischen Spezialitäten. Er und seine Frau leben seit 15 Jahren in Neuss. Sie besitzen sowohl einen polnischen als auch einen deutschen Pass. Deshalb dürfen sie eigentlich mitwählen.
Aber wir wählen nicht polnische Wahl, wir machen das nicht mit. Wir finden, dass die Leute da in Polen sollen entscheiden, die da leben. Ja?
Für seine Landsleute sei die Wahl aber sehr wichtig, erklärt Marcin.
Weil der polnische Präsident hat ein bisschen mehr Macht wie der zum Beispiel deutsche Präsident. Der kann auch Veto, das heißt, der kann auch bestimmte Sachen sagen, nein, ich bin nicht einverstanden mit diesen Sachen. Dann muss 3/4 vom polnischen Parlament Mehrheit haben.
Und wen würde er wählen? Rafał Trzaskowski, den Warschauer Bürgermeister von der liberalen Bürgerplattform oder den rechtsnationalen Karol Nawrocki.
Trzaskowski, der Warschauer Präsident, hat Erfahrung mit Regierung. Der regiert schon mal lange in Warschau. Der ist sehr pro-europäisch und so, aber ich weiß nicht, ob der auch so gut wie Polen ist.
Die meisten seiner noch in Polen lebenden Familienmitglieder tendieren eher zum rechtsnationalen Kandidaten Nawrocki. Zwei Regale weiter steht Richard. Er holt sich gerade eine Palette polnisches Dosenbier, das er zu einem Besuch bei schwedischen Freunden mitbringen will. Schon alleine wegen seiner Vergangenheit in Polen kann es für den 73-Jährigen bei der Wahl nur eine Entscheidung geben.
Ich war damals bei der Solidarność. Lech Wałęsa, genau. Ich war auch auf Danziger Werf, habe ich das alles mitgemacht. Und deswegen für mich persönlich ist das auch sehr wichtig, dass der Trzaskowski gewinnt.
Seit mehr als 40 Jahren lebt Richard inzwischen in Deutschland. Schon längst hat er einen deutschen Pass. Deswegen kann er in Polen nicht mitwählen. Aber längst nicht alle Kunden im polnischen Supermarkt wollen sich zu den Präsidentschaftswahlen in ihrer ehemaligen Heimat äußern. Und einigen ist es auch nicht so wichtig, so wie zum Beispiel der 22-jährigen Sophia.
So halbwegs, sage ich mal, gucke ich mal mit eigenen Augen, aber habe ich nicht so viel zu sagen. Meine Familie lebt da noch halbwegs, deswegen gucke ich mal ab und zu, aber so unbedingt ist es nicht in meinem Alltag.
Und egal, wie die Stichwahl zum Präsidentenamt in Polen am Sonntag ausgeht, wenn am Montag die Türen zum polnischen Supermarkt in Neuss wieder aufgehen, haben die Kunden genügend Gesprächsstoff.
Ciao, bis dann, ja.
Die Präsidentenstichwahl in Polen, sie ist durchaus mehr als eine innenpolitische Angelegenheit. Sie hat auch europäische Bedeutung. Der proeuropäische Kurs der derzeitigen Regierung, er könnte mit einem von der nationalkonservativen PiS-Partei gestützten Präsidenten einen Rückschlag erleiden. Grund für uns, das Thema noch ein wenig zu vertiefen. Meine Kollegin Irina Grabowski vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hat über die Wahl mit Agnieszka Wada-Konefau gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Und die erste Frage war, wem sie denn die besten Chancen für einen Sieg einräumt.
Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich Kopf am Kopf rennen. Die letzten Umfragen haben gezeigt, es geht dann um ein paar hunderttausend Stimmen, die entscheiden. Das war auch so vor 5 Jahren. Also niemand traut sich dann zu sagen, wer gewinnt.
Ja, und das ist ja auch diese Befürchtung, ein knapper Ausgang, weil es lange juristische Auseinandersetzungen geben könnte. Warum ist das eine Furcht? Also warum könnte es diese Auseinandersetzung geben und was bedeutet das?
Ja, natürlich, wenn das so knapp ist, dann ist immer die Seite, die am Ende verloren hat, unzufrieden. Und man sagt am Ende, also das ist so juristisch geregelt, entscheiden die Richter. Und teilweise oder hauptsächlich die Richter sind immer noch von der PiS-Partei berufen worden in den letzten Jahren. Und da gab es Gerüchte, ja, vielleicht werden sie da so entscheiden, dass die Wahl ungültig ist, falls Trzaskowski gewinnt, also nicht der Kandidat, der die PiS-Partei unterstützt.
Was steht denn auf dem Spiel bei dieser Stichwahl?
Ja, das ist eigentlich eine Richtungswahl für Polen. Das heißt, in welche Richtung Polen sich entwickeln wird. Für die Regierung, das ist entscheidend, ob der Präsident von dem eigenen Lager kommt und die Gesetze unterschreibt, dass die Regierung verabschiedet. Nämlich in Polen muss der Präsident alle Gesetze unterschreiben. Mit dem Vetorecht hat er die Möglichkeit, alle Gesetze zu blockieren. Das ist natürlich für jede Regierung ein großes Problem. Aber es geht auch, inwieweit europäisch bleibt das Land, inwieweit der Präsident wirklich progressiv, liberal, europäisch denkt oder ob man eher einen konservativen Präsidenten hat und damit auch nicht so europafreundlich.
Ja, wenn man das mit Andrzej Duda, dem bisherigen Amtsinhaber, vergleicht, wie würde das mit Karol Nawrocki werden?
Das ist ein bisschen ähnlich, das kann man schon vergleichen. Beide sind aus dem gleichen PiS-Lager. Präsident Duda hat auch schon mit dem Vetorecht viele Gesetze blockiert. Das kann man von Nawrocki auch so erwarten. Präsident Duda war sehr proamerikanisch, aber in dem Sinne, er hat auch gute Beziehungen zu Trump gehabt und hat sich gefreut, dass Trump gewonnen hat. Nawrocki hat auch schon im Wahlkampf das Weiße Haus besucht und sogar sich mit Trump im Weißen Haus getroffen. Aber man kann erwarten, Nawrocki kann noch konservativer werden und noch mehr antieuropäisch als Duda.
Nun wird es für beide, ob jetzt nun Rafał Trzaskowski oder Karol Nawrocki diese Wahl gewinnen, darauf ankommen, auch das Land zu einen. Wem, denken Sie, wird das mehr ein Anliegen sein?
Also alle sagen, das ist ihr Anliegen. Alle, ich meine nicht nur die zwei Kandidaten, aber die beiden Lager auch. Am Ende, wir wissen, nach alle Wahlen hat das nicht geklappt. Habe ich einfach Zweifel, ob das so von einer Person abhängig ist. Ich habe die Befürchtung, dass es einfach von der ganzen politischen Klasse, politischen Elite abhängig ist. Da würde ich sagen, da ist viel zu tun und das wird nicht ein oder zwei Jahre dauern. Das ist einfach wirklich ein großes Projekt und hat Chancen, aber wird schwierig werden, unabhängig davon, wer.
Ja, da kommen wir vielleicht auch zu diesem erstaunlichen Ergebnis im ersten Wahlgang. Da haben rechtsextreme Präsidentschaftskandidaten doch viele Stimmen geholt in Polen, aber auch bei Auslandspolen und Deutschland sogar prozentual noch mehr. Woran liegt das?
Also das liegt daran, dass diese Kandidaten antisystemisch sind. Das heißt, diejenigen, die dieses Duopol Bürgerplattform versus Recht und Gerechtigkeit nicht unterstützen wollten, sie haben diese Kandidaten gewählt, auch unabhängig davon, ob sie manchmal antisemitisch oder sehr rechtskonservativ sind. Vor allem junge Polen haben sich mit solchen Themen nicht beschäftigt. Sie wollen einfach keinen Trzaskowski und keinen Nawrocki unterstützen und die denken sehr liberal wie manche von diesen Rechtskonservativen. Aber natürlich, das ist eine bunte Mischung und man kann erwarten, dass teilweise diese Wähler auch hier zu Hause bleiben, teilweise werden sie Trzaskowski, teilweise Nawrocki unterstützen. Und das ist gerade die große Frage, die man nicht richtig beantworten kann.
Das sagt Agnieszka Łada-Konefau. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Die Zeit jetzt 0:13 Uhr. Sie hören die ARD-Infonacht und das ist die Nacht auf Sonntag. Heute ist der 1. Juni.
Die ARD-Infonacht.
Nach dem massiven Gletscherabbruch am Mittwoch im Schweizer Lötschental scheint sich die Lage vor Ort etwas zu stabilisieren. Der aufgestaute Gebirgsfluss hat sich neue Wege ins Tal gesucht. Eine befürchtete Flutwelle ist erstmal ausgeblieben. Neue Felsstürze sind aber weiterhin möglich. Thomas Wagner über den aktuellen Stand.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Dieser Satz sorgt für ein klein wenig Erleichterung. Raphael Majorat, Chef der Dienststelle für Naturgefahren im Schweizer Kanton Wallis, sprach von einer leichten Entspannung der Gefährdungslage im Lötschental. Denn der riesige Stausee, Majorat sprach vom Plattensee, benannt nach dem verschütteten Dorf Platten, wird ganz langsam kleiner. Er hatte sich gebildet, nachdem die Massen aus Fels und Geröll über dem Dorf Platten die Lonza, ein durch den Ort fließender Fluss, aufgestaut hatten. Die Gefahr dabei, die Wassermassen könnten die Häuser benachbarter Dörfer mitreißen. Doch die Wassermassen des jungen Plattensees werden, so Raphael Majorat, durch langsame Abflüsse immer weniger.
Die Höhe der See ist ein bisschen niedriger heute als gestern. Es ist ungefähr ein Meter tiefer gegangen. Das bedeutet von ungefähr 1 Million Kubikmeter Wasser zu ungefähr 800.000 Kubik Wasser.
Allerdings gilt nach wie vor:
Die Gefahr im Katastrophengebiet ist noch nicht gebannt. Also auch hier, es ist noch nicht möglich, dass Menschen, die hier in diesem Gebiet arbeiten können.
So Staatsrätin Franziska Biener, Vertreterin des Kantons Wallis, will heißen, derzeit ist es noch völlig ungewiss, wann genau Bergungs- und Aufräumtrupps zum Katastrophengebiet vordringen können, also genau dort, wo die Straßen und die Häuser von 346 Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohnern unter Geröll und Felsmassen begraben worden sind. Obwohl der Pegel des Stausees ein wenig zurückgegangen ist, mahnt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Platten, weiterhin zur Vorsicht.
Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Denn man müsse genau die Wetterentwicklung beobachten.
Wenn sehr große Schneeschmelze infolge von Temperaturschwankungen eintritt, ist klar, dass auch hier eine Erhöhung des Spiegels nicht ganz auszuschließen ist.
Ausdrücklich bedankte sich der Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes im Schweizer Lötschental für den Zuspruch, den er und die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten hätten. Und auch für die Ermutigung für den Plan, das Dorf wieder aufzubauen.
Plattnerinnen und Plattner, ihnen wurde der Glaube an ein neues Platten und an eine Zukunft im Lötschental gepflanzt. Und es gilt jetzt, diese zarte, wertvolle Pflanze zu pflegen und zu schützen.
Matthias Bellwald kündigte zeitnah eine Urversammlung an, also eine Gemeindeversammlung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Dann soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht mit dem Plan des Wiederaufbaus. Darüber hinaus gilt es aber erst einmal, ganz praktische Probleme zu lösen, eine Anlaufstelle einzurichten für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Haus und Hof verloren haben.
Nach wie vor ist es uns nicht gelungen, für Familien und Lebensgemeinschaften befriedigende Lösungen zu finden, welche einen Verbleib in der Wohnung als Mieter für mindestens 2 bis 3 Jahre in Aussicht stellen.
Hier hofft der Gemeindepräsident auf Solidarität und unbürokratische Hilfe.
Was wir nicht brauchen können zurzeit, ist Pessimismus und Amtsschimmel. Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Platten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltslos für den Neuaufbau von Platten einsetzen werden.
Ein Neuaufbau, den die Betroffenen im Schweizer Lötschental so zeitnah wie möglich angehen wollen.
Erstmal also etwas Entwarnung, aber noch keine Entspannung. Thomas Wagner war das zur Lage im schweizerischen Lötschental. Stahlblaue Augen, wortkarg und dann diese sehr markanten Züge. Clint Eastwood war das Gesicht der Italo-Western in den 70ern. Lange festgelegt auf die harten Schurken, aber dann hat er als Regisseur eine ganz eigene Sprache gefunden und andere tolle Kinofilme geschaffen. Heute feiert der amerikanische Schauspieler seinen 95. Geburtstag und ist noch lange nicht müde. Giselle Ucar gratuliert Clint Eastwood mit einem Rückblick auf sein Leben und seine Werke.
Clint Eastwood.
Guten Abend.
Als Schurke im Italo-Western mit Zigarillo und Poncho. So beginnt 1964 die Karriere des Schauspielers.
Meinen Namen erwähnen Sie lieber nicht. Es ist besser, wenn die Roccos nicht wissen, dass ich auf ihrer Seite stehe.
Seinen Durchbruch hat Clint Eastwood durch die sogenannte Dollar-Trilogie vom italienischen Regisseur Sergio Leone. Clint spielt die Hauptrolle in den Western. So wird die Filmindustrie in den USA auf ihn aufmerksam.
Das ist eine 44er Magnum, die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Die bläst dir das Gehirn aus dem Schädel. Fühlst du dich wohl?
1971 wird er auch in Hollywood bekannt, durch die Krimireihe Dirty Harry. Clint Eastwood geht in der Rolle des Polizeiinspektors auf Verbrecherjagd in San Francisco. Aber Clint Eastwood kann mehr als nur Schauspielern. Er kann Klavier und Trompete spielen, singt und komponiert etwa den Western-Song Santa Fe Trail. Along the Santa Fe Trail. Er führt selbst Regie und gewinnt so unter anderem zweimal einen Oscar für die Filme Erbarmungslos und Million Dollar Baby.
Wenn ich sie nehme,
ich verspreche, ich werde hart arbeiten,
dann zweifeln sie nie an mir und ich versuche zu vergessen, dass sie ein Mädchen sind.
Besonders die Arbeit mit den Schauspielern mache ihm beim Regieführen Spaß, erzählt er in einem Interview.
Watching actors work is always fun because you enjoy the process. It's always
Für mich ist es immer noch am spannendsten, den Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen. Es ist schön, wenn sie den Dialogen Leben einhauchen.
Auch privat ist Clint Eastwood umtriebig. Er hat 8 Kinder von 6 Frauen, kauft und restauriert eine in die Jahre gekommene Ranch in Carmel, südlich von San Francisco, ist in diesem Örtchen sogar für 2 Jahre Bürgermeister. Beim Entspannen helfe ihm sein Hobby, erzählt er in einem Interview.
Sometimes go off and just fly a helicopter.
Helikopter fliegen. Für Aufmerksamkeit sorgt auch immer wieder seine politische Einstellung, indem er häufig republikanische Politiker unterstützt, sich gleichzeitig aber für die gleichgeschlechtliche Ehe und das Recht auf Abtreibung ausspricht. Seine enorme Energie bewahrt sich Clint Eastwood auch bis in die späteren Jahre seines Lebens hinein und produziert weiter Filme. Wie etwa 2021, als er mit 91 Jahren im Western Cry Macho die Hauptrolle spielt und Regie führt.
Die Leute versuchen nur Macho zu sein, um ihren Mund zu beweisen.
Insgesamt ist Clint Eastwood an über 80 Filmen beteiligt und wird dafür über hunderte Male für Preise nominiert und ausgezeichnet. Eine wahre Hollywood-Legende.
Clint Eastwood ist 95 geworden. Mia von Hirsch gratulierte. Vor 10 Jahren hat es Hamburg schon einmal probiert. Damals stimmten aber bei einem Bürgerreferendum 51% gegen eine Bewerbung für die Olympischen Spiele. Jetzt hat der Senat einen neuen Anlauf unternommen. Die Hansestadt bietet sich gemeinsam mit Schleswig-Holstein für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 an. Gestern ist das Konzept vorgestellt worden und Jörg Naroska war für uns dabei.
Sportsenator Andi Grote sieht Hamburgs Olympiakonzept mit viel Optimismus.
Ja, ich glaube, wir haben was anzubieten.
Die Hansestadt setzt auf Spiele der kurzen Wege und mitten in der Stadt. Neben viel Sporttradition mit Tennis am Roten Baum und Springreiten im Derbypark Kleinflottbeek soll es auch temporäre Anlagen für Beachvolleyball auf dem Heiligen Geistfeld oder Bogenschießen auf der Binnenalster geben. Und Hamburg plant ein komplett neues Multifunktionsstadion im Volkspark, für die Leichtathletik bei Sommerspielen und später als neues Fußballstadion für den HSV.
Eine moderne Arena, die nicht nur das Volksparkstadion ersetzt mit Profifußball alle 2 Wochen, sondern wo 365 Tage im Jahr was stattfindet. Eine Arena für alle mit ganz vielen Räumlichkeiten, wo Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Wissenschaftsbetrieb stattfinden kann. Bisschen dazu, dass das wirklich niedrigschwellig für die Menschen aus der Umgebung, die Kinder, die Sportvereine nutzbar sein kann.
Ein teures Projekt, das Hamburg aber auch ohne Olympiazuschlag bauen wird. Denn das Volksparkstadion kommt langsam in die Jahre, sagt HSV-Vorstand Erik Huber.
Wir sind sehr, sehr, sehr stolz auf unser Volksparkstadion. Wir müssen nur gewisse Realitäten anerkennen. Und in 20 Jahren ist das Stadion dann auch über 40 Jahre alt. Und die Instandhaltungsthemen werden immer mehr.
Insgesamt plant Hamburg mit 38 Sportstätten. Fast 90% existieren bereits oder werden in den kommenden Jahren sowieso gebaut. Der Rest soll temporär errichtet werden, vor allem im Innenstadtbereich zwischen Rathaus und Messe sowie in Altona mit dem Volkspark und der angrenzenden Science City. Das geplante neue Wohnquartier soll zum Olympischen Dorf werden und das in unmittelbarer Nähe der Sportstätten. Für Volker Bouffier vom Deutschen Olympischen Sportbund ein dicker Pluspunkt der Hamburger Bewerbung.
Was hier sicherlich beeindruckend ist, Olympisches Dorf und ein beachtlicher Teil der Sportstätten in wirklich sehr naher Entfernung.
Ein weiterer Pluspunkt laut Sportsenator Grote, Hamburg plant nicht nur Sommerspiele, die für ein paar Wochen in die Stadt kommen und dann wieder verschwinden, sondern untermauert die Bewerbung mit einer langfristigen Strategie für Sport und Gesundheit in der Stadt.
Wir können jetzt schon sehen, dass durch die Dynamik, die das auslöst, wir jetzt schon quasi eine Legacy haben werden, auch wenn die Spiele in Hamburg nicht stattfinden. Es gibt schon so viele gute Ideen, wir haben so viele Themen, die wir jetzt verfolgen und das wollen wir eigentlich auch, wenn Olympia nicht stattfindet.
Die Zahl der Sportstunden in Schulen soll auf 5 erhöht, die Sportanlagen für den Vereins- und Breitensport modernisiert werden. Unterstützt wird Hamburgs Bewerbung von Schleswig-Holstein. Segeln, Rugby und Handball sollen in Kiel ausgetragen werden. Voraussetzung für den Olympiatraum: Hamburg scheitert nicht erneut an einem negativen Referendum.
Ehrlicherweise, wir können ja nicht mehr machen, als der Stadt ein Angebot machen. Das ist eine, wir glauben, es ist eine große Chance, aber die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sie auch ergreifen wollen.
Im Mai 2026 soll über das Hamburger Olympiakonzept abgestimmt werden. Der DOSB will dann im Herbst 26 entscheiden, mit welcher Stadt sich Deutschland beim IOC für Sommerspiele bewirbt.
Das ist noch eine ganze Weile hin. Aktuelles vom Sport gibt's jetzt für Sie.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christina Schröder und einem neuen Champions-League-Sieger. Denn Paris Saint-Germain hat erstmals die Königsklasse gewonnen. Und wie? Im Finale in München deklassierte PSG Inter Mailand und gewann mit 5:0. Edgar Endres berichtet.
Es ist ein Fußballfest der Pariser, dieses gestrige Finalspiel. Selbst das 5:0 ist noch gnädig für Inter ausgegangen. Luis Enrique, der spanische Trainer, führt also PSG erstmals zum Henkelpott-Triumph mit einem Team ohne die Superstars früherer Jahre. In der warmen Frühlingsnacht Münchens geht Inter unter, liegt bereits nach 20 Minuten durch Hakimi und Doué 0:2 zurück. Paris bleibt auch in der zweiten Halbzeit auf dem Gaspedal, macht weitere 3 Tore durch Doué, Kvaratskhelia und Mayolou. Nach dem verlorenen Finale 2020 gegen die Bayern ist Paris damit endlich am Ziel. Und das auf beeindruckendste Weise mit einem jungen, hungrigen Team.
Tja, und der deutsche Nationalspieler Jan-Oriol Bissek von Inter Mailand verletzte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung am Oberschenkel. Bissek sollte nach dem Champions-League-Finale zum DFB-Team dazustoßen. Die Nationalmannschaft bereitet sich nämlich seit diesem Wochenende auf das Nations-League-Final vor. Mittwoch geht's im Halbfinale gegen Portugal. Wieder mit dabei ist Torjäger Niklas Füllkrug nach 9-monatiger verletzungsbedingter Pause.
Der Bundestrainer hat mich bestimmt nicht eingeladen, weil ich die beste Saison meiner Karriere gespielt habe, sondern wahrscheinlich eher aufgrund dessen, dass ich halt ein paar Qualitäten habe, die, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass ich das hier hoffentlich wieder unter Beweis stellen darf.
Auch die deutsche Nummer 1, Marc-André Ter Stegen, ist nach schwerer Knieverletzung wieder mit am Start. Abreisen musste unterdessen der Mainzer Nadim Amiri wegen Adduktorenproblemen. Bei den French Open hat Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev zum 8. Mal in Folge das Achtelfinale erreicht. Guido Ringel hat die eindrucksvolle Partie in Paris verfolgt.
Man kann es ja mal direkt beim Namen nennen, das war bärenstark. Alexander Zverev hat mit einer Reifenleistung das Achtelfinale erreicht hier in Paris. Dreisatzsieg gegen den flinken und unangenehmen Flavio Cobolli. Der Italiener kam mit der Empfehlung des gewonnenen Turniers in Hamburg hier nach Paris ins Start Roland Garros, aber gegen einen druckvollen und fast jederzeit konzentrierten Zverev war nichts zu holen. Der Hamburger war im vollen großen Stadion der tonangebende Spieler, überzeugte mit Druck und Genauigkeit vor allem in den Durchgängen 1 und 3. Nichts konnte Zverev aus der Ruhe bringen, auch die Hitze und die Sonne nicht. Insgesamt ein extrem positiver Eindruck des Deutschen, der als Nummer 3 der Welt einer der Mitfavoriten bleibt hier auf den Titel.
Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspoor gewinnen. Und noch ein Deutscher hat es ins Achtelfinale geschafft, Daniel Altmaier. Für ihn geht's gegen den favorisierten US-Amerikaner Francis Tiafoe. Für die beiden deutschen Tennisprofis geht's also in Paris weiter. In Leipzig hat Turnass Andreas Toba dagegen Schluss gemacht. Und zwar endgültig. Toba hat seine Karriere bei der Heim-EM beendet und das mit einer Medaille. Zum Abschluss gab Silber am Reck für den 34-Jährigen, der glückselig über dieses Happy End wirkte.
Ich hoffe, dass die ganzen Zuschauer einen Einblick in meine Turnwelt gekriegt haben. Über Jahrzehnte bin ich dem Turnsport treu geblieben und bleibe es weiterhin, auch nach dieser Karriere als Trainer. Ich liebe diesen Sport und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Leidenschaft rüberbringen.
Außerdem gab es gleich 2 deutsche Medaillen für die Männer am Barren. Gold ging völlig überraschend an Nils Dunkel und Bronze an Timo Eder. Und zum Schluss gibt's noch 2 Goldmedaillen von der Ruder-Europameisterschaft in Bulgarien. Fabio Kess wurde im leichten Männereiner Erster. Das Duo Valentin Lutz und Katrin Marchand triumphierte im paralympischen Mix-Doppel-Zweier.
Der Sport war das mit Christina Schröder.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0:29 Uhr mit Gabriela Kühne.
Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, haben künftig in deutlich mehr Fällen ein Anrecht auf Mutterschutz. Eine gesetzliche Neuregelung tritt heute in Kraft. Was sie besagt, erläutert Nicole Markwald.
Rund ein Viertel aller Schwangerschaften endet in einer Fehlgeburt. Fehlgeburten sind für viele Frauen ein einschneidendes Erlebnis, von dem sich der Körper und auch die Psyche erholen müssen. Mit der neuen Regelung haben Frauen nach einer Fehlgeburt Anspruch auf eine gesetzlich garantierte Regenerationszeit. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft, desto mehr Zeit können Betroffene in Anspruch nehmen. Das heißt konkret, ab der 13. Schwangerschaftswoche können Frauen, wenn sie wollen, 2 Wochen Mutterschutz haben. Ab der 17. Schwangerschaftswoche sind es 6 Wochen. Kommt es ab der 20. Schwangerschaftswoche zu einer Fehlgeburt, besteht Anspruch auf 8 Wochen Mutterschutz. Bislang waren in der Regel Erstfälle ab der 24. Schwangerschaftswoche erfasst.
Bundeskanzler Merz reist kommende Woche zum Antrittsbesuch in die USA. Wie Regierungssprecher Cornelius mitteilte, wird Merz am Donnerstag US-Präsident Trump treffen. Geplant seien ein Gespräch der beiden im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Pressekonferenz. In der kriegerischen Auseinandersetzung im Gazastreifen ist kein Waffenstillstand in Sicht. Der US-Nahostgesandte Witkoff nannte die Reaktion der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf seinen Friedensplan inakzeptabel. Nach eigenen Angaben ist die Hamas bereit, weitere israelische Geiseln freizulassen. In anderen Punkten gibt es aber anscheinend nicht nach. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, sein Land werde die Militäraktionen im Gazastreifen fortsetzen. Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Stadt Mannheim an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lauer erinnert. An der Zeremonie haben mehrere hundert Menschen teilgenommen. Der 29 Jahre alte Beamte wurde von einem 25-Jährigen mit einem Messer auf dem Marktplatz angegriffen. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Aus diesem Ort des Dialogs und des Miteinanders, wie ihn Christian...
Ich will einmal kurz unterbrechen für eine aktuelle Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der B2 A14 zwischen Messeallee und Leipzig-Messegelände kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B2 A14 zwischen Messeallee und Leipzig-Messegelände. Dort ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen und nun weiter mit unseren Nachrichten.
Gegen den mutmaßlich islamistischen Attentäter Süleyman A. läuft seit Februar am Oberlandesgericht in Stuttgart.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Örtlich Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter. Später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad. Und am Dienstag freundlich im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen bei 19 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 0.33 Uhr und zunächst nochmal mit der Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der B2 A14 zwischen Messeallee und dem Leipziger Messegelände kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Das gilt für die B2 A14 zwischen Messeallee und Leipzig Messegelände. Ein Falschfahrer dort unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und dann haben wir eine amtliche Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und für Sachsen-Anhalt. Schwere Gewitter mit starkem Regen und Hagel treten auf. Außerdem muss mit plötzlich auftretendem Aquaplaning gerechnet werden. So sieht's auf den Straßen aus. Die A42 Kamp-Lindfort. Dortmund ist zwischen Duisburg-Barl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis Montag früh gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt bis 5 Uhr früh. Hier ist eine Umleitung eingerichtet. Und die B14 Herrenberg Richtung Stuttgart ist zwischen Heslacher Tunnel und Marienplatz nach einem Unfall im Tunnel gesperrt. Gute Fahrt durch diese Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Direkt mit einem weiteren Verkehrshinweis. Achtung, Falschfahrer, diesmal auf der B2 A14 Leipzig-Halle, nun zwischen Leipzig-Wiederitzsch und Leipzig-Mitte. Dort kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen auf der B2 A14 Leipzig-Halle zwischen Leipzig-Wiederitzsch inzwischen und Leipzig-Mitte. Ein Falschfahrer, Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Deutschland und Digitalisierung, ein schwieriges Verhältnis. Der Bitkom-Präsident Ralf Winter-Gerst ist trotzdem hoffnungsvoll, dass wir es in der EU unter die Top 3 schaffen in Sachen Digitalisierung. Der Verband Bitkom ist da ein wichtiger Motor, denn er vertritt die Interessen der Digitalwirtschaft. Jan-Frederik Wilms hat im ARD-Interview der Woche mit Winter-Gerst gesprochen. Erstmal hat er ihn gefragt, ob er denn glücklich ist über die Gründung des neuen Digitalministeriums in Deutschland.
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur. Und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Also ich glaube, wir wussten, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Ist Bundeskanzler Friedrich Merz eigentlich auch auf Sie zugekommen mit dem Angebot, Digitalminister zu werden?
Personalien wird ja immer viel spekuliert, aber ich habe dafür gar nicht zur Verfügung gestanden. A, leite ich ein Unternehmen, B, leite ich den Verband und C, die Personalentscheidungen sind ja zum Schluss in dem kleinen Kreis um Herrn Merz rumgefallen. Was da alles dann diskutiert worden ist, weiß ich ja gar nicht.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also 2 Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese per Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten, es gibt Homeoffice, man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden, man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn einen digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, würde man sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen, sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen, oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Das liegt ja dann aber auch oft an unternehmerischen Entscheidungen. Haben wir es, salopp gesagt, auch die Unternehmen teilweise verpennt, wenn so viel Geld auf der Straße liegt?
Ja, also man kann sagen, dass die Krise der deutschen Wirtschaft auch eine Krise der zögerlichen Digitalisierung ist. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der Ebene der Politik und Verwaltung, aber auch auf der unternehmerischen Ebene.
Sie hören gerade Ralf Wintergerst im ARD-Interview der Woche. Er ist Präsident vom Bitkom. Das ist der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Herr Wintergerst, eines der großen Hemmnisse, von dem Unternehmen auch aus der Digitalbranche immer wieder berichten, ist die Bürokratie und die Regulierung hier in Deutschland. Sie dürfen gleich ein Plädoyer für den Abbau von Bürokratie halten, aber ich fände es spannend, mal aus Ihrer Perspektive zu hören, warum und wo Bürokratie und Regeln auch mal gut sein können.
Ja, ich meine, Bürokratie und Regeln geben natürlich einen Rahmen. Einen Rahmen für, wie man Produkte einsetzt, für welche Themen dann auch ein Hersteller beispielsweise haftbar ist. Ich nehme mal einen ganz konkreten Bereich, künstliche Intelligenz. Es wird ja sehr stark diskutiert, muss das reglementiert werden? Also ich bin schon der Meinung, dass das reglementiert werden muss. Und das sagen auch ganz, ganz viele andere Unternehmer und auch ganz viele führende Wissenschaftler sind dafür, dass das reglementiert wird. In Europa, und ich muss jetzt auf die europäische Ebene gehen, weil die meiste Digitalregulierung aus Europa kommt. In Europa herrscht die Meinung, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähig sind. Und das sind wir halt nicht. Und dadurch, dass wir so viel regulieren, haben wir ganz, ganz viel Verwaltung geschaffen. Und diese Verwaltung kostet die Unternehmen heute ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld, so die Meinung der Unternehmen, so auch meine Meinung, sollten wir lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben, statt für die Verwaltung und für die Bürokratie.
Okay, Sie dürfen jetzt wie versprochen auch die Gegenrede halten, hat ja gerade schon fast angefangen. Aber machen Sie es mal konkret für die Menschen da draußen. Ein Beispiel, wo eine Tech-Firma an der Bürokratie verzweifelt.
Ja, es gibt ein Gesetz, das beschreibt, dass man jeden Lieferanten auf der Welt auf ganz, ganz viele Dinge überprüfen muss. Das kann man auch machen. Es wird natürlich hinterher irgendwann mal sehr, sehr kompliziert, weil die Welt heute so in den Lieferketten aufgeteilt ist, dass irgendwelche Teile immer aus ganz vielen Ecken der Welt kommen können, bis ein ganzes Produkt entsteht. Wenn man das alles nachverfolgen muss, muss man natürlich ganz komplizierte IT-Systeme einführen. Man muss zusätzlich Mitarbeiter einstellen, die die Verwaltung dieser Leistung immer beobachten. Und das kostet richtig viel Geld. Also im Falle des eigenen Unternehmens sind das Millionenbeträge. Dieses Geld würde ich lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben.
Wenn wir über Regeln und Regulierung im Netz sprechen, dann muss man in Deutschland eigentlich auch über Markus Becketal sprechen, falls ihn da draußen jemand nicht kennt. Er ist so ein bisschen das Gewissen, das deutsche Gewissen des Internets, ein Netzaktivist und Datenschutzfürsprecher. Auf jeden Fall hat Markus Becketal den Digitalminister Wildberger auf der Republika vor einigen Tagen gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es mal demokratische Räume im Netz gibt, die nicht in der Hand von Tech-Milliardären liegen. Können Sie sich das vorstellen, Herr Wintergerst?
Na, mit Wikipedia haben wir ja so ein quasi noch. Das ist ja ein sich selbst verwaltendes System für Informationen. Aber Sie haben ja nach der digitalen Welt gefragt, die auch demokratische Züge hat. Also was uns gut tun würde in Europa ist, wenn wir eigene Angebote aufbauen, die aus Europa kommen, wo wir auch eine gewisse technologische Souveränität über die Technologien, die eingesetzt werden, haben, auch über die Algorithmen, ob sie demokratisch verwaltet werden, vermag ich gar nicht zu sagen, denn zum Schluss entstehen Angebote dadurch, dass eine Nachfrage da ist und dass jemand bereit ist zu investieren. Und wenn es allen gehört, weiß ich nicht, ob hinterher die Angebote dann noch so stehen und gut verfügbar sind.
Gerade auch vor diesem Hintergrund, bietet KI eine Chance für solche freien Räume im Netz?
Puh, das ist eine Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, denn KI ist ja zumindest aus der heutigen Sicht, wenn wir die gegenwärtig hochgeschätzten sogenannten Large Language Modelle anschauen, die hohe Datenvolumen verarbeiten und neue Kontexte herstellen, ja noch eine schwache KI. Also das heißt, die hat ja eigentlich gar keine wirkliche eigene Intelligenz, sondern sie verarbeitet ja nur weiter, was bereits gedacht worden ist. Und ob das dazu beiträgt, dass wir demokratischer werden, ich würde mal sagen, aus dem Bauch heraus würde ich es fast bezweifeln, denn da müsste ja ein Stück eigene Intelligenz drin sein, die momentan noch nicht da ist. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen brauchen, bis es da ist. Viele sagen zwar, es geht in die Richtung, aber ich glaube, der Punkt, bis die Maschinen übernehmen, das dauert noch ein bisschen. Nur dann könnten sie einen Beitrag dazu leisten.
Was man im Zusammenhang mit KI oft hört, sind Extreme. Also entweder ist KI der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, oder wir brauchen jetzt sofort ein Moratorium, sonst war es das mit uns. Aber auf der anderen Seite hört man oft, dass KI der Messias sein soll, der uns von aller lästiger Arbeit befreit und die Welt zum Besseren verwandelt. Wo ordnen Sie sich denn persönlich auf diesem Spektrum ein zwischen diesen Bewertungen von KI?
Ja, auf jeden Fall nicht in den Extrempunkten. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass die KI der Heilsbringer schlechthin ist. Also ich kann es ja auch aus der eigenen Unternehmenssicht sagen. Also durch KI werden bei uns zumindest keine Jobs wegfallen. Sie werden aber das Leben in verschiedenen Jobs einfacher machen und sie werden auch die Aufgaben im Unternehmen verändern können. Also so viel Kraft hat die KI aus der heutigen Sicht und in Zukunft denke ich natürlich auch. Und gleichermaßen muss man natürlich sehen, dass die Menschen auch immer einen Hang haben, die Dinge nicht gut zu machen. Man sieht das ja an den vielen militärischen Konflikten, die heute sind, die aus vielen machtpolitischen Kalkülen gemacht werden. Und die Anwendung von KI in diesen Bereichen ist natürlich keine schöne Vorstellung. Und die Extremen sagen ja, dass der letzte und der beste Algorithmus überleben wird. Und das mag man sich ja gar nicht irgendwo vorstellen. Deswegen braucht es auch da an dem Punkt einen globalen Willen, Dinge einzuschränken und für bestimmte Anwendungen gar nicht freizusetzen. Das wird allerdings schwer zu kontrollieren sein, denn die Welt versteht sich ja im Moment nicht wirklich ganz so gut.
Ob man KI jetzt positiv oder negativ bewertet, es gibt den KI-Hype. Welche Chance haben wir in Deutschland davon noch zu profitieren?
Nun, wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes demografisches Problem. Die Bevölkerung in unserem Land wird älter. Es gehen ganz viele Leute in den Ruhestand. Die sogenannten Babyboomer, also die 60er Jahre, End-50er Jahre, gehen dann in den Ruhestand. Die fehlen am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, wir können nur über Produktivitätsgewinne, und da wird KI einen großen Teil spielen, administrative Aufgaben zu übernehmen, das noch aufholen. Denn ansonsten müssten wir ja ganz, ganz viel qualifizierte Zuwanderung haben und Zuwanderung überhaupt, was momentan ja auch ein schwieriges gesellschaftliches Thema ist, um das aufzufangen. Das heißt, um die Arbeit, die anfällt in der Verwaltung, zum Beispiel in der Bundesanstalt für Arbeit, da arbeiten 130.000 Menschen, ob wir die zukünftig dort noch haben, ist in Frage zu stellen. Also müssen wir die Arbeit verändern und künstliche Intelligenz kann diese Arbeit verändern und dabei helfen.
Wir erleben gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika eine gigantische Deregulierung der großen Tech-Konzerne. Ist das Ihre Vision, wie es in Deutschland und Europa aussehen soll?
Also meine Vision und Idee von Europa ist, dass auf jeden Fall weniger reguliert wird. Also die Idee, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähiger werden, funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, es wird völlig überschätzt in Brüssel und Berlin, dass diese Regulierung so viel hervorruft, dass wir wettbewerben. Also wir fallen ja in allen Indizes zurück, alle europäischen Länder. Also das funktioniert nicht. Ich denke, wir müssten einen besseren europäischen Freihandel haben, die Europäische Kapitalmarktunion, weniger Bürokratie durch Brüssel. Das würde uns viel, viel weiterhelfen. Den Gegenpol, so wie es in den USA funktioniert, und ich nehme den zweiten Gegenpol auch noch, wie in China, ist, glaube ich, nicht die Formel für Europa. Europa braucht sein eigenständiges Denken, denn dafür stehen wir ja in Europa. Und ich denke, in Europa sollten wir uns so organisieren und aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig werden, auch über eigene Technologieinvestitionen. Denn wir müssen ja heute die ganzen digitalen Produkte aus den USA und zum größten Teil auch aus China importieren. Und hier könnten wir einen Unterschiedspunkt setzen. Es ist sozusagen ein Mittelweg zwischen weniger Regulierung und mehr Technologieinvestitionen.
Muss ich gerade von dem Import von Technologie aus dem Ausland sprechen. Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10% Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Wenn wir mal auf der internationalen Bühne bleiben und den USA, Sie haben auch gerade nochmal die amerikanischen Tech-Unternehmer ja erwähnt, da sind viele von zu rechtsextremen, teils Galionsfiguren aufgestiegen. Sie kennen ja Ihre Verbandsmitgliedsunternehmen beim Bitkom. Was hält denn deutsche Tech-Chefs davon ab, zum deutschen Elon Musk zu werden?
Ich glaube, dass wir einfach in der Philosophie, wie Unternehmen geführt werden, ganz anders sind. Die amerikanische Philosophie der Unternehmensführung ist ja ganz anders geprägt. Die Kapitalmarktorientierung macht ganz viel Druck auf Unternehmen, sich ganz schnell zu verändern. Und dadurch kommen auch Personen wie Elon Musk hoch, die halt über waghalsige Geschäfte plötzlich ganz viel Geld generieren für ganz wenige Leute. In Europa ist das anders. In Europa sind die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, noch bankenfinanziert. Auch viele unserer Mitgliedsunternehmen sind noch bankenfinanziert. Die Banken haben natürlich kein Interesse, die Kredite, die sie Unternehmen geben, abzuschreiben. Deswegen diskutiert man hier eher, was der Weg der Unternehmensführung nach vorne ist. Das zieht andere Unternehmensführer an, die nicht so laut und die nicht so extrem extravagant sind wie die amerikanischen Führer, die wir manchmal sehen. Also rein philosophisch ist da ein großer Unterschied. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Europa braucht keinen Elon Musk. Europa bräuchte eher wieder einen neuen digitalen Mittelstand. Also Deutschland würde es gut tun, wenn wir 1000 Unternehmen hätten, die 100 Millionen Euro Umsatz machen im Digitalbereich. Das ist auch eine hohe Substanz und die würden auch ein gutes Steueraufkommen für den deutschen Staat bedeuten. Das sollten wir fördern.
Sie haben Anfang des Jahres ein Wahlaufrufvideo gemacht und darin vor Parteien mit extremen Ansichten gewarnt. Vergangenes Jahr haben Sie es auch ganz explizit gemacht und vor der AfD gewarnt. Was sind Ihre Befürchtungen im Hinblick auf die AfD?
Man muss sich ja die Programme anschauen, die die Parteien veröffentlichen. Und das tun wir ja im Bitkom, das tue ich auch persönlich, weil man macht sich ja auch eine eigene Meinung darüber. Und wenn man sich die Programme anschaut, dann ist natürlich, wenn wir eine Digitalwirtschaft anschauen, wenn wir Technologien, Innovationen anschauen, dann brauchen wir relativ klar eine offene und freie Gesellschaft. Wenn wir uns also abschotten, wenn wir andere Technologien nicht mehr nutzen, wir werden nicht schnell autark werden. Wir brauchen auch Mitarbeitende aus anderen Ländern. Ein Deutschland, das sich abschließt, wird nicht vorwärts kommen, sondern weiter zurückfallen. Und es ist der Inhalt der Programme, der den Unterschied macht.
Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Jan-Frederik Wilms war das im Gespräch mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Kultur. Ein schwules Paar möchte ein Kind adoptieren und zwei englische Teenager lieben besondere Horrorfilme. Das sind unsere Tipps für Serien aus den Mediatheken.
Sie sind seit 8 Jahren ein eingespieltes Team, Gabriel und sein Freund Andy. Zu ihrem Glück fehlt nur noch ein Kind. Sie wollen eins adoptieren. In dem Verfahren müssen sie unter anderem eine Sozialarbeiterin überzeugen. Andy gelingt es mit seiner Offenheit schnell, einen guten Draht zu ihr zu entwickeln. Gabriel, der eine erfolgreiche Drag Queen in einem queeren Nachtclub ist, hat Probleme, sich zu öffnen. Zu tief sind seine Wunden aus der Kindheit. Er verliert früh seine Mutter und wächst als homosexueller Junge mit seinem streng katholischen Vater auf. Es folgen Drogenprobleme und ein zerrüttetes Verhältnis zum Vater. Aber das alles verschweigt Gabriel, um die Chancen auf eine Adoption nicht zu verspielen.
Ich kenn dich doch. Du plauderst schnell was aus. Außerdem hat sie uns gesagt, wir sollen nicht lügen und du kannst Lügen nicht ausstehen, also.
Ja, aber ich lüge nicht.
Stimmt doch.
Ich gehe nur sparsam mit der Wahrheit um.
Doch dieses sparsame Umgehen mit der Wahrheit wird allmählich zur Belastung. Lost Boys and Fairies, wenn Söhne Väter werden, ist eine berührende Miniserie aus England. Bis zum 4. Juli in der Arte Mediathek. Dublin 1985. Die Teenager Billy und Cann können nichts anfangen mit Kinohits wie Ghostbusters oder Dirty Dancing. Auch Shining ist ihnen zu lasch. Sie lieben verbotene Horrorfilme, solche, die nur unter der Hand gehandelt werden. Bill und Cann tun alles, um an ihre VHS-Kassetten zu kommen. Selbst das Geld aus der Abschlussballkasse wird zweckentfremdet, um eine legendäre Sammlung zu vervollständigen.
Du verwaltest die Kasse und du hast das Geld nur investiert.
Investiert?
Sie bekommen ihr Geld wieder, wenn wir die Sammlung verkaufen.
Nur noch ein Band, die Nummer 72, fehlt ihnen. Auf der Suche nach dem Tape werden Bill und Cann aber in eine Mordermittlung verwickelt und geraten selbst unter Verdacht. Video Nasty ist eine spritzige Hommage an die VHS-Zeit der 80er. Ab sofort in der ARD-Mediathek.
Und das waren die Mediathekentipps, zusammengestellt von Anja Rosenow-Sotthoff.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Tim Korge. Die jüngsten Bemühungen der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen sind offenbar gescheitert. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte die Antwort der Hamas auf seinen Vorschlag völlig inakzeptabel. Die Hamas akzeptiere zwar eine 60-tägige Feuerpause und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln, verlangte aber auch Änderungen im Plan, unter anderem, dass sich das israelische Militär vollständig aus Gaza zurückzieht. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Hamas lehne Witkoffs Vorschlag ab. Deshalb werde der Krieg gegen sie fortgesetzt. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim, Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Polizei spricht von rund 500 Teilnehmenden, RBB-Reporter von bis zu 1000. Yvonne Krause, RBB 24.
Anfeindungen, Drohungen oder sogar körperliche Gewalt. Das sind Erfahrungen, die Schwule und Lesben im ländlichen Brandenburg häufig machen müssen. Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld.
In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21-25 verloren. Und Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der